Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Durwig, guten Abend. Und wir blicken heute mal wieder in die Geschichte und stellen erneut fest, sie wiederholt sich nicht eins zu eins und wir lernen leider immer noch zu wenig aus bestimmten Ereignissen. Unsere Themen im Einzelnen. Moderne Zeiten, eine Ausstellung in Dresden beschäftigt sich mit der Avantgarde der 20er Jahre in den USA und Europa. Elisabeth und nicht Sissi steht auf der Bühne des Wiener Burgtheaters. Am Berliner Ensemble, da wartet unter anderem Matthias Brandt auf Godot. Gewaltige Klänge, ein Kyrie Eleison, ein Herr erbarme dich erschalten am Abend auf der Bühne der Staatsoper in Hannover. Ein Ausschnitt war das gerade aus Boguslav Martinus' Oper The Greek Passion, ein Werk aus dem Jahr 1957, dessen zentrales Thema die Migration, die Angst vor dem Fremden, aktueller denn je erscheint und perfekt in die Osterzeit passt. Arme Flüchtlinge, die kommen nämlich in ein wohlhabendes Dorf, in dem gerade für eine Passionsaufführung geprobt wird und bringen das Gefüge durcheinander. Am Ende ist der Christusdarsteller tot, der sich sehr in seine Rolle hineingesteigert hat. Also sehr viel Drama und Leidenschaft in Greek Passion. Uwe Friedrich hat das Stück gesehen, die Oper. Herr Friedrich, das klingt ja sehr nach Gegenwartsbezügen. Wie hat Regisseurin Barbora Hakova die Geschichte angelegt?
Barbora Horakova hat das in die Gegenwart gelegt, ganz eindeutig schon durch die Kostüme von Eva Maria van Acker. Wir sehen zwischendurch auch mal diese goldschimmernden Folien, Wärmefolien, die wir ja auch aus der Berichterstattung über aktuelle Migration kennen. Aber sie macht nicht den Fehler daraus, sozusagen einen Tagesschau-Abklatsch zu machen, sondern sie präsentiert das alles sehr kühl, nicht sentimental, wie diese Geschichte ihren verhängnisvollen Verlauf nimmt. Und es geht eben nicht nur um Migration und Armut, sondern auch um die Gier und die Selbstsucht der schon Eingesessenen und der Besitzenden, die nichts abgeben wollen und denen die Migranten eigentlich ziemlich egal sind.
Also Barbora Horakova hat das sehr kühl angelegt, sagen Sie gerade. Wie sieht das denn aus? Das Stück gab es ja schon mal 2023 unter anderem bei den Salzburger Festspielen, da kam es fast stylisch daher, das Bühnenbild. Wie ist es auf der Bühne der Oper in Hannover?
Demnächst kommt es übrigens auch in Bielefeld. Es ist im Moment mal wieder, hat das Stück Konjunktur aus sehr guten Gründen. Das ist nämlich auch tolle Musik. Susanne Gschwendtner ist die Bühnenbildnerin. Die hat weiße Segmente mit Leuchtstreifen entworfen. Nicht besonders stylisch. Die werden von der ausdrücklich zu lobenden Bühnentechnik in Hannover hin und her geschoben. Sehr labyrinthisch. Wir haben kluge Videos, die auf die Seiten projiziert werden, da sieht man es auch von oben, dass die nämlich mitunter ein Kreuz bilden als Labyrinth, in dem sich Leute verlieren, nämlich in ihrem Glauben verlieren. Es gibt ja diese Eiferer der Eingesessenen, die nichts abgeben wollen, aber auch Manolios, der Christusdarsteller, steigert sich so rein, dass er schließlich Stigmata an den Händen hat, gar nicht so richtig sympathisch dann mehr wirkt, wenn er eben in seinen Rauschgerät. Panait, das ist der Judas-Darsteller, der sich zuerst wehrt. Da arbeitet Barbora Horakova sehr schön heraus, wie sehr die aufeinander bezogen sind, die beiden. Dass der eine wirklich nicht ohne den anderen sein kann. Und dieser Kuss ist dann auch der verräterische Kuss, einer der szenischen Höhepunkte bei einem Ensemble, das unglaublich gut spielt. Es wird ja Opernsängern oft vorgeworfen, dass sie nicht gut spielen. Das wäre auch als Schauspiel durchgegangen.
Also sie spielen gut und zu hören war, ist ja ein großer Chor, großes Orchester. Wir hatten gerade schon so einen kleinen Eindruck. Wie klingt es denn insgesamt unter dem Generalmusikdirektor Stefan Zilias?
Ich mag seine Arbeiten in den letzten Jahren sowieso gerne. Ich halte den schon für sehr fähig in vielen stilistischen Richtungen. Aber das gehört mit Abstand zum Besten, was er bisher gemacht hat. Toll einstudierte Chöre auch. Und ein riesiges Ensemble. Christopher Sokolowski ist der Manolios. Großartig, wie er auch die Glaubenszweifel singt, eben als Christusdarsteller. Fabio Dorizzi, Studium Mitglied, ganz junger Sänger, ein wunderbarer Panait-Judas und August Zirner. Das wird die erste Fassung gespielt mit Sprechtexten, der eben auch Texte spricht zwischen den Szenen. Wunderbar. Und diese verschiedenen Stilhöhen zwischen, sagen wir, böhmisch anklingende Martinuton griechischer Musik, zum Teil auch Volksmusik, und diese hohe Emotionalität werden großartig umgesetzt.
Ein begeisterter Uwe Friedrich, vielen Dank. Und wir haben gesprochen über die Opernpremiere von The Greek Passion gestern Abend an der Staatsoper Hannover zu hören. Ihr Leben wurde unendliche Male verfilmt, am bekanntesten wohl mit Romy Schneider. Es diente als Serienstoff, als Buchvorlage und als Folie für eine vermeintlich moderne, tragische Frau. Sissi, Kaiserin von Österreich-Ungarn. Bislang wurde immer über sie gesprochen, nun redet sie selbst. Die Worte hat ihr die österreichische Autorin Mareike Fallwickel in den Mund gelegt und den Bühnenmonolog, den spricht keine geringere als Stefanie Reinsperger. Der Titel des Abends hat dann auch wenig von Kaiserschmarrn und heurigen Romantik, sondern heißt Elisabeth mit einem Ausrufezeichen. Martin Thomas Pesel war bei der Uraufführung in Wien dabei.
Durch den Zuschauerraum rauscht Stefanie Reinsperger zum Beat der Musikerinnen Elena Ulrich und Lilian Kaufmann auf die Vorbühne im Burgtheater. Sie trägt Korsett und eine schwarze Robe mit langer Schleppe. Schließlich wirft sie sich als Elisabeth von Österreich-Ungarn in die tragische Pose, die das Publikum von einer Habsburger Kaiserin des 19. Jahrhunderts erwartet, und sagt, überspielt pathetisch:
Was ist nur mit mir geschehen?
Angeblich waren das Sissis letzte Worte, nachdem ihr der Anarchist Luigi Lucchini am 10. September 1898 eine Feile ins Herz gestoßen hatte. Es könne aber auch ganz anders gewesen sein, merkt sie an. Sie beginne mit dem Ende, denn wir wüssten eh alle, wie es mit ihr zu Ende ging. Überhaupt wissen wir alles über die Sissi, haben auf LKWs und Schokokugeln ihre Silhouette gesehen, in Filmen, Serien und Musicals alle möglichen Varianten ihrer Persönlichkeit präsentiert bekommen. 127 Jahre nach ihrem Tod kehrt Elisabeth zurück, als reflektierte Frau der Gegenwart, und konfrontiert uns mit unserem Klischeeblick auf sie, mit den Zuschreibungen an sie als Frau, aber auch mit den Fehlern, die sie selbst gemacht hat. Umgeben ist sie vom goldenen, eisernen Vorhang der Burgtheaterbühne, mehreren Spiegeln und den finster dreinschauenden Musikerinnen. Gemeinsam wehren sich die drei gegen den gängigen Wunsch an Frauen, sie mögen doch ein bisschen mehr lächeln. Regisseurin Fritzi Wartenberg lässt die virtuose Spielerin nie ihr hohes Energieniveau verlassen und gibt ihr reichlich zu tun. Unter großer Anstrengung reduziert Reinsperger ihr vielschichtiges Kostüm im Laufe des Abends und lässt sich vom Publikum sogar beim Haareschneiden helfen. Neben dem eigenen Körper malträtiert sie auch den einer Pferdepuppe, der sie die eigenen Kostümteile anzieht. Dabei vergleicht sich die leidenschaftliche Reiterin Elisabeth auch mal selbst mit einer Stute.
Wenn du also ein Pferd bist, ja, und einer besteigt dich, will dich zähmen, lässt dich im Kreis gehen und hält dich fest an den Zügeln, ja. Wenn du also ein Pferd bist und durchgehst, wenn er dich abwirft, ja, wenn du losgaloppierst, sobald er dir die Sporen gibt, wer ist dann schuld, dass er sich das Genick bricht?
Das ist aber keineswegs alles, was Mareike Fallwickel in ihren Monolog für Stefanie Reinsperger hineingepackt hat. Elisabeth wird zum Sprachrohr für so ziemlich alles, was einer wütenden Feministin im Jahr 2025 auf der Seele brennt. Ihre penibel recherchierte und mit zahlreichen Fremdzitaten belegte Geschichte stellt sie denen anderer Frauen gegenüber. Von Rosa Parks, die im Bus nicht für einen weißen Mann aufstehen wollte, bis Gisèle Pelicot, deren Mann im Internetforum ihren Körper verkaufte. Diese Bezüge sind nicht subtil und auch nicht immer passend. Dafür entschädigen dann aber treffend zugespitzte Sätze wie dieser.
Wegen meiner schlechten Ernährung war ich stark gealtert. Weil ich schön sein wollte, wurde ich schneller schier.
Schier, also hässlich. Kaufmann und Ulrich steuern eigens geschriebene Songs bei, aber auch eine herrlich aggressive Version des Schlagers »Ich gehör nur mir« aus Elisabeth, dem Musical. Etwa eine Stunde und 45 Minuten dauert der fulminante Ritt. An wenigen Stellen, wenn Fallwickels Text gar thesenhaft und explizit wird, wünscht man sich, er wäre kürzer. Meistens aber lässt man sich von den Nuancen von Stefanie Reinsbergers wienerischem Sarkasmus mitreißen und glaubt ihrer Elisabeth daher am Ende auch die Tränen, die sie für andere Frauen vergießt.
Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, was wir mit euch gemacht haben. Was ich mit euch gemacht habe.
Martin Thomas Pesel berichtete über die Uraufführung von Elisabeth am Wiener Burgtheater. Ob Elisabeth wohl auch noch in 70 Jahren gespielt wird, so alt, genauer 72 Jahre, ist Samuel Becketts Werk »Warten auf Godot«. Wer hier genau auf wen oder was wartet, ist ja bis heute ein Rätsel. Die Interpretationen zahlreich und Beckett selbst antwortete auf diese Frage immer: »Wenn ich das wüsste, hätte ich es im Stück gesagt«. Der belgische Regisseur Luc Percival hat den Klassiker für das Berliner Ensemble jetzt neu bearbeitet. Und wie in Sissi steht auch hier mit Matthias Brandt ein bekannter Filmschauspieler auf der Bühne. Ob das den Abend besonders machte, Barbara Behrendt war dabei.
Matthias Brandt trägt eine Brille mit insektengroßen orangefarbenen Gläsern auf der Nase. Benommen schlurft er auf die Bühne, wie eine Fliege, die gegen eine Scheibe gedonnert ist. Die Haare stehen zu Berge, die Beine stecken in engen Hotpants und zerrissenen Netzstrümpfen. Eine groteske Gestalt ist dieser Estragon, genannt Gogo, der die meiste Zeit zerdetscht am Bühnenrand kauert.
Vielleicht sollten wir besser auseinandergehen, wenn wir uns aufhängen. Wir hängen uns sofort auf.
An einem Ast? Ich hätte kein Vertrauen.
Man kann es doch mal versuchen.
Ja, versuch's.
Sein Gegenpart? Paul Herwig als Wladimir, genannt Didi. Ein magerer Typ in viel zu großen Stoffhosen und ausgeleiertem Wollpullover. Ein Kloschar, der nicht still sitzen kann, unter Blasenschwäche leidet und Melodien summt und der nicht aufhören kann zu hoffen. Irgendwann wird er kommen, der Herr Godot. Und dann sind sie erlöst. Der belgische Regisseur Luc Perceval zeigt den unbedingten Willen zum Lustigsein in seiner Berliner Interpretation des Beckett-Klassikers. Laut geht es zu auf der Bühne, jeder Satz eine dick unterstrichene Anklage.
Was sollen wir also machen?
Wenn er sich gestern Abend vergebens hierher bemüht hat, dann kannst du denken, dass er heute nicht kommt.
Du hast doch gesagt, dass wir gestern Abend hier waren.
Ich kann mich irren.
Und weil am Beckett-Text selbst so gut wie nichts geändert werden darf, setzt Perceval Akzente über Situationskomik. Didi rutscht unentwegt die Hose vom nackten Hintern. Statt der Möhren, die bei Beckett verspeist werden, reicht Didi Wasserbomben, mit denen man sich ins Gesicht spritzt oder bepinkelt. Von einem Kabel holt sich der neugierige Didi einen Stromschlag. Das Ganze wirkt mehr bemüht als komisch. Das Kabel gehört zu einem der vielen Theaterscheinwerfer, mit denen die Bühnenbildnerin Katrin Brack den Raum vollgestellt hat. Wie künstliche Augen schauen sie Didi und Gogo an. Aber vor allem ganz profan, wie Scheinwerfer. Es ist ein Spiel im Spiel. Didi und Gogo befinden sich auf einer Bühne, nicht in der Wirklichkeit. Später, wenn das zweite Paar auftritt, Pozzo und Lucky, Herr und Knecht, wird auch ins Publikum hineingespielt. Wie ein irres Monster, bucklig und einäugig, klettert Lucky über die Zuschauer bis in den zweiten Rang, Pozzo ihm hinterher. Dazu der Musiker Philipp Hagen, der seine Tuba klagen lässt. Eine verzichtbare Unterhaltungsnummer. Ähnlich befremdlich wie die angedeutete Vergewaltigung zwischen Pozzo und dem armen Gogo. Zentral ist dagegen die Rolle der Soufflöse Antonia Schirmer. Sie spricht auf der Bühne die Regieanweisungen laut ins Mikrofon, zur Irritation von Didi und Gogo. Sie nehmen ihr das Textbuch aus der Hand, blättern darin, hören ihr zu.
Wladimir geht mit großen Schritten, erregt auf und ab, bleibt von Zeit zu Zeit stehen, mustert die Ferne.
Auch das zeigt, Didi und Gogo sind Theaterfiguren. Eine von mehreren problematischen Regieentscheidungen. Denn diese artifiziellen Kunstfiguren zwischen Albtraum und Groteske halten einen gehörig auf Abstand und stehen zuletzt im getragenen Pathos still.
Warum lässt du mich nicht schlafen? Ich träumte, ich sei glücklich. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Ah ja, hilf mir, Didi, hilf mir.
Nach der Pause bleibt daher so mancher Platz leer. Doch vor allem die Theater-im-Theater-Situation, die Soufflöse auf der Bühne, verkehrt den Beckett zum Anti-Beckett. Egal, was ihr tut, scheinen die gesprochenen Regieanweisungen zu sagen, euer Buch ist geschrieben, euer Schicksal ist gemacht, eine höhere Instanz sieht euch und befiehlt euch. Beckett steht für das Gegenteil, ein Leben ohne den Sinn zu kennen, ohne das Wissen, was kommt, ein ewiges Warten, ohne zu wissen, worauf. Der Mensch, der das nicht aushalten kann. Die Hoffnung auf Sinn und Erlösung, die aber nicht eintritt. Oder vielleicht doch. Perceval dagegen führt die Theatergöttin ein, die allwissende Soufflöse. Das macht im Beckett-Kosmos wenig Sinn und leider auch wenig Spaß.
Sagt Barbara Behrendt über Warten auf Godot am Berliner Ensemble. Und wir gehen in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Ein Jahrzehnt, das F. Scott Fitzgerald in seinem Buch Der große Gatsby vortrefflich beschrieben hat und das die heute vor 50 Jahren gestorbene Josephine Baker wie kaum eine andere repräsentierte. Europa blickte damals gebannt Richtung USA, in das Land, in dem die Wirtschaft boomte und alles so modern wirkte. Moderne Zeiten lautet auch der Titel der neuen Ausstellung im Archiv der Avantgarden in Dresden. Kurator ist Przemyslaw Strozek und ihn habe ich gefragt. Die USA, die hatten Film, die hatten Jazz, Europa, das Bauhaus und unter anderem den Dadaismus, den Surrealismus. Wie befruchteten sich diese unterschiedlichen Avantgarden?
Also mit dieser Ausstellung wollten wir zeigen, dass Avantgarde-Bewegungen wie Dada, Bauhaus, Konstruktivismus, aber auch italienischer Futurismus, sie waren sehr eng mit zeitgenössischem Lebensstil verbunden. Und eigentlich das, was genau in 20er Jahren Modernität prägte, das war amerikanisches Lebensstil.
Wie genau zeigen Sie das denn? Also es gibt, nehme ich an, sehr viel zu lesen, Zeitschriften aus jenen Jahren, die ja auch eine wichtige Rolle spielten, Fotos, Collagen, Bilder?
Ja, genau. Also das, was interessiert uns in der Ausstellung, ist die Massenkultur, also besonders wie die Bilder von Amerika, also Amerika-assoziierte Bilder, sie haben sich verbreitet durch Zeitschriften, durch einige andere Medien. Und zum Beispiel das, was wichtig in der Ausstellung ist, ist die Figur von Charlie Chaplin. Hier zeigen wir zum Beispiel das Buch Die Chaplinade von Ivan Gol aus 1920. Und dort wurden 4 Illustrationen von kubistischem Charlot, also kubistischem Chaplin, veröffentlicht, von Fernand Léger gestaltet. Also diese Figur kann man auch sehen als eine Verbindung zwischen europäischen Avantgarden, also französischem Kubismus, und amerikanischer Populärkultur.
Immerhin war Chaplin ja auch Europäer. Er ist ja eingewandert aus Großbritannien, ja, aus England.
Genau, und, also das wissen wir, aber er wurde als ein amerikanischer Popstar gesehen damals. Wir wissen, dass er ein Migrant war, also Migration spielt auch eine große Rolle in der Ausstellung. Und wir zeigen das auch, dass in 20er Jahren Amerika ein Land der Migration war, auch für die avantgardistischen Künstler.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich vermute mal, eine echte amerikanische, in Anführungsstrichen, Bildsprache gab es ja zu der Zeit gar nicht. Die wurde ja vermutlich geprägt durch diejenigen, die aus Europa eingewandert sind, oder?
Ja, das auch. Aber eigentlich auch die amerikanische Kunst war mehr auf europäische Avantgarden fokussiert. Also eigentlich, Sie haben gesehen, dass in 20er Jahren die amerikanische Kunst immer noch sehr traditionell. Also europäische Avantgarden, wie zum Beispiel Kubismus, Dadaismus, Konstruktivismus, war viel interessanter für die progressive Kunstszene in Amerika als amerikanische Kunst.
Mal auf Charlie Chaplin geblickt, der übte ja in seinen Filmen sehr subtile Kritik, auch an den modernen und häufig menschenverachtenden Produktionsmethoden, die unter anderem in Amerika herrschten. Bräuchte es in der Kultur heute noch mal so eine Art Heilsbringerfigur, um auf die Probleme der Welt hinzuweisen?
Der Titel von der Ausstellung heißt Moderne Zeiten, also bezieht sich auf den Film von Charlie Chaplin, Moderne Zeiten, der aber erst 1936 gedreht wurde. Wir thematisieren das auch in der Ausstellung, also Fordismus und Henry Ford, also der reichste Mann der Welt damals, Autos produzierte, der auch Präsident sein wollte.
Man vergleicht ja aktuell gerne diese beiden Jahrhunderte, also sieht wirklich in vielen autokratischen Strukturen Parallelen. Und eine, Sie haben das gerade angedeutet, die scheint ja wirklich recht ähnlich zu sein. Henry Ford war einer der reichsten Männer der Welt, war Autobauer. Antisemitisch, wie weit man das Elon Musk jetzt vorwerfen kann, seinem Pendant im 21. Jahrhundert, das sei mal dahingestellt, zumindest seine Plattform X ist für vieles offen, für das man schon sehr in der rechten Ecke sehen kann. Was heißt das für die Avantgarde, fragte ich mich. Gedeiht die vorzugsweise in einem schwierigen Umfeld?
Also Fordismus und Henry Ford war gesehen als ein Vorbild, also ein Mann, der auch die Arbeit gut organisiert, den Arbeitern auch viel Geld bezahlt, aber auch auf anderer Seite politische Probleme damals und auch die Ausbeutung von Kapitalismus, das war auch sehr kritisch von den Avantgarden betrachtet.
Dass sich Charlie Chaplin und auch andere Phänomene der US-amerikanischen Massenkultur vor allen Dingen durch Medien verbreitet haben und viral gegangen sind, wie man heute sagen würde. Das ist sicherlich doch auch eine Parallele zu heute. Nur heute verbreiten sich Phänomene in Lichtgeschwindigkeit, damals vermutlich doch ein bisschen langsamer, oder?
Ja, also die Avantgarde-Künstler, die Zeitschriften herausgegeben haben oder die Mitglieder der Arbeiterbewegung waren sehr gut vernetzt, auch transatlantisch. Also man könnte sagen, heute Copy-Paste, aber das hat ein bisschen länger gedauert als heute. Aber darum, es geht in der Ausstellung um die viralen Bilder und was das eigentlich dieser Austausch zwischen europäischen Avantgarden und amerikanischer Populärkultur, Masskultur einfach definierte, was bedeutete modern zu sein.
Przemyslaw Ostrodzej, Kurator der Ausstellung Moderne Zeiten, ab sofort im Archiv der Avantgarden in Dresden zu sehen. Und von Charlie Chaplin, dem genialen Filmemacher, über den wir gerade viel geredet haben, hin zu der heutigen deutschen Kinolandschaft. Da ist oft nicht so viel Freudiges zu berichten, Zahlen und Zuspruch sind häufig mäßig. Da ist es doch schön, dass viele Akteure der Branche gerade mit der zukünftigen Regierung zufrieden zu sein scheinen. Christian Berndt weiß mehr.
Aus der Kinobranche hört man zum Koalitionsvertrag durchaus Zustimmung. Der Geschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz, Björn Böning.
Der Koalitionsvertrag ist eine frohe Botschaft für die Filmwirtschaft in Deutschland, weil die beiden weiteren Säulen der Filmreformen, die wir uns erhofft hatten, nämlich die Einführung einer Investitionsverpflichtung mit Rechterückbehalt und einem steuerlichen Anreiz, sind dort vorgesehen.
Tatsächlich hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth zusammen mit dem neuen Filmförderungsgesetz ein Steueranreizmodell und eine Investitionsverpflichtung für Streamer als weitere Säulen ihrer groß angelegten Reformeinführung wollen. Gegen das Steueranreizmodell aber hat es Widerstand aus den Bundesländern gegeben, weil es auch Steuereinbußen mit sich bringen würde. Doch Anfang des Jahres kam die grundsätzliche Zustimmung der Länder, dass mit dem neuen Filmförderungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft trat, nicht zugleich auch die anderen beiden Säulen der Reform verwirklicht werden konnten, galt als großes Manko der Reform. Jetzt aber sollen sowohl das Anreizmodell als auch die Investitionsverpflichtung kommen. Gegen die Investitionsverpflichtung hatte sich immer die FDP gestemmt, auch mit dem Hinweis auf Österreich. Dort war ein Anreizmodell ohne Investitionsverpflichtung eingeführt worden, was trotzdem einen Produktionsboom ausgelöst hatte.
Das Argument entbehrt jetzt jeder Grundlage, weil ja die neue Regierung in Österreich in ihrem Koalitionsvertrag auch vereinbart hat, eine Investitionsverpflichtung einzuführen. Denn die österreichische Produktionswirtschaft hat gesehen, dass ein reines Anreizmodell eben dazu führt, dass die heimische Produktionswirtschaft mehr und mehr nur zu einer Filiale für Drehs wird, aber heimische Produktionswirtschaft nicht nachhaltig unterstützt.
Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, begrüßt die Pläne im Koalitionsvertrag. Sie sieht darin nicht nur Ansätze für eine Stärkung des deutschen Films, sondern auch der Kinos.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass im Koalitionsvertrag, also der Entwurf, der jetzt vorliegt, ist ganz klar gesagt, das Kino soll gestärkt werden mit Investitionsförderung, aber auch im kulturellen Bereich, in Stadt und im ländlichen Bereich. Das heißt, es wird die ganze Kinobranche hier wirklich in den Blick genommen und das ist natürlich für uns positiv.
Auch wenn im Koalitionsvertrag noch keine konkreten Zahlen für die Investitionsförderung von Kinos stehen, ist Christine Berg überzeugt, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleiben wird.
Da wir eine andere Regierung haben und weil es einen politischen Wechsel geben soll, so ist es angekündigt. Und Kinos sind sind ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Darauf baut die CDU sehr stark.
Im Prinzip aber bauen die Filmpläne im Koalitionsvertrag sehr stark auf den Vorhaben der alten Regierung auf, mit dem Unterschied, dass jetzt das Geld dafür da ist. Von der Filmproduktionsseite blickt man auf die gegenwärtige Situation, aber nicht nur wegen der Pläne im Koalitionsvertrag optimistischer als zu Jahresbeginn. Ende 2024 hatten 77% der deutschen Filmproduktionsunternehmen ihre Aussichten noch als schlecht oder sehr schlecht eingeschätzt.
Es hat sich doch gezeigt, dass die Sender und Streamer wieder in Deutschland investieren wollen. Man hat eben dann jetzt Anfang 25 gesehen, dass wieder Lust am Programmmachen entstanden ist. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Programme ein bisschen veraltet waren und man wieder neue Filme, Serien beauftragen musste.
Für die Kinobranche sieht es dagegen immer noch ernüchternd aus. Es fehlen nicht nur Hollywood-Blockbuster, sondern auch deutsche Filme.
Im Moment gibt es immer wieder den einen oder anderen deutschen Film, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Helden oder September 5. Wir würden uns aber mehr wünschen. Und die gestartet sind, haben es nicht geschafft, dass sie weit über 1 Million gekommen sind. Es ist nicht genug Geld da, damit auch große Filme gedreht werden können. Wenn wenig Geld da ist, ziehen auch die Kreativen ab, zum Beispiel zu den Streamern.
Hier hofft Christine Berg auf die Pläne der künftigen Bundesregierung. Aber die Probleme des deutschen Films, so Böning, liegen nicht nur am Geld.
Das Thema der Entwicklung und guter Drehbücher ist schon eines, was entscheidend ist, auch für einen guten Film. Und da haben wir auch ein Nachwuchsproblem. Das zweite ist, wir brauchen auch mehr Stars in Film und Fernsehen. Und drittens, wir brauchen eine gezielte Förderung, die auf Erfolg setzt.
Christian Berndt über die Zustimmung zum Koalitionsvertrag in der Filmbranche und zum Thema Filmförderung. Der einflussreiche Reggae-Musiker Max Romeo ist gestorben. An ihn erinnert mein Kollege Adalbert Sinjavski in den Kulturmeldungen.
Der als Max Smith auf Jamaika geborene Musiker gilt als eine der führenden Figuren des Early und des Roots Reggae. In den 70ern arbeitete er mit Reggae-Legende Lee Perry zusammen und später auch mit den Rolling Stones. Einer der berühmtesten Hits von Max Romeo ist I Chase the Devil von 1976. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of bird. I'm gonna send him to outer space. Max Romeo war einer der politischsten Musiker des Genres. Als Rastafari verkörperte er im postkolonialen Jamaika die Schicht der Unterprivilegierten und verstand sich als deren Sprachrohr. Dem Führer der sozialistischen Partei Michael Manley schrieb er 1971 die offizielle Wahlkampfhymne Let the Power Fall on I. Nach Manleys Wahlsieg zog ihm Romeo allerdings aus Enttäuschung die Unterstützung zurück. Gestern ist Max Romeo mit 80 Jahren gestorben. Moderne Technologie trifft auf Jahrtausende alte Tradition. Dieses Bild vermittelte Japan heute bei der Eröffnung der Expo in Osaka. An der Weltausstellung nehmen mehr als 160 Länder, Regionen und Organisationen teil. Zu sehen sind etwa ein Mars-Meteorit und ein aus Stammzellen gezüchtetes schlagendes Herz. Regierungschef Shigeru Ishiba sagte bei der Eröffnung, in jetzigen Zeiten sei es wichtig, dass Menschen aus aller Welt zusammenkommen und sich der Frage des Lebens mit der Frage des Lebens auseinandersetzen. Kunsthistorikerin Miriam Österreich hingegen kritisiert die Expo und deren Bedeutungsverlust und sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Mit den ganzen neuen Nationalismen um uns herum und auch den politischen Spannungen zwischen Nationen, da ist dieses Konzept des friedlichen Zusammenkommens, des friedlichen Wettstreits der Nationen natürlich absolut anachronistisch. Es ist auch ein bisschen eine schöne Utopie, aber selbst wenn man in die Geschichte zurückguckt, war das noch nie ein Wettstreit untergleichen,
sagte Kunsthistorikerin Miriam Österreich. Einmal mehr hat US-Präsident Donald Trump ein Porträt umhängen lassen, diesmal im Weißen Haus. Im Foyer, wo traditionell die Köpfe der Präsidenten der jüngeren Zeit prominent platziert sind, wurde das Abbild von Barack Obama entfernt. Stattdessen hängt dort nun ein Ölgemälde von Donald Trump, gemalt im Pop-Art-Stil von US-Künstler Mark Lipp. Es zeigt die ikonische Szene nach dem Attentat auf Trump im Wahlkampf des vergangenen Sommers mit Trump, der seine Faust in die Luft streckt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Adalbert Sinjavski. Vielen Dank. Und mehr Trump bzw. USA gibt's in den Informationen am Abend. Denn die USA und Iran verhandeln im Sultanat Oman über Atomprogramm. Und es gibt eine neue Eskalation im Zollstreit zwischen China und den USA. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.